Was bedeutet eigentlich Frieden?
Und ist das Gegenteil davon immer Krieg?
Wir haben nicht auf alles eine Antwort, aber wir denken viel darüber nach.
In der Sendereihe Peace on Air, das Ulmer Friedensradio, greifen wir wichtige Themen dazu auf. Aus den Ulmer Friedenswochen und der Friedensbewegung.
Peace on Air, das Ulmer Friedensradio bei Radio Free FM.
Tja, schauen wir mal.
Ja, schon wieder sind 4 Wochen vergangen seit unserer letzten Sendung und hier ist die September-Ausgabe, die Spätseptember-Ausgabe von Peace on Air, dem Friedensradio hier bei Radio Free FM. Am Mikrofon ist Lothar Häusern, Teil dieser Redaktion, und wir haben heute einen Studiengast, auch ein langjähriger Bekannter, langjähriger Freund, auch hier in Ulm. Bei allen Friedenswochen, seit es sie wieder reinstalliert gegeben hat, seit 2017, dabei gewesen, immer mit mindestens einer Veranstaltung, einem Vortrag. Aber wir werden es gleich hören, einer, der weit vor 2017 mit den Friedensaktivitäten begonnen hat. Wirklich eine Schlüsselfigur, Schlüsselperson, auch viele Aktivitäten der 1980er Jahre, Andreas Zumach. Andreas, vielen herzlichen Dank, dass es auch noch die Möglichkeit gab, vor deinem Vortrag heute Abend auch noch diese eine Stunde hier bei Peace on Air zu machen.
Gerne, herzlich danke
willkommen.
Für die Einladung.
Herzlich willkommen wieder einmal. Ist schon wieder ein Jahr vorbei, meine Güte. Und wir haben uns immer noch ganz gut gehalten. Ne?
Ja, aber ich kann mich auch dran erinnern, ich war auch schon, als es die Friedenswochen erstmals gab, vor über 40 Jahren in Ulm. Da will ich dran erinnern.
Das war noch in den späten 70er Jahren.
Ja, so ist es.
Ja, also Andreas, insofern, ich sage extra auch nicht alter Freund von uns, sondern ein langjähriger, jahrzehntelanger Freund.
Ich habe kein Problem mit dem Alter. Ich bin gerade 70 geworden und kein Problem.
Andreas, trotzdem, nochmal, wenn du ein paar Takte zu deinem Werdegang bis heute, also jetzt nicht minutiös logischerweise, aber sagen, was verbirgt sich hinter viel mehr, als ich es als Möglichkeit hätte. Was verbirgt sich hinter Andreas Zumach?
70 Jahre, 1954 in Köln geboren, war dann Kriegsdienstverweigerer und habe meinen Zivildienst in den USA verbracht, zwischen 73 und 75 mit der evangelischen Friedensorganisation Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Habe damals für die mexiko-amerikanische Landarbeitergewerkschaft gearbeitet, die damals wie Sklaven noch arbeiten mussten. Da habe ich alles gelernt, was man auch über gewaltfreie Kampagnen lernen kann. Und dann habe ich Journalismus, Volkswirtschaft und Sozialarbeit in Köln, meiner Geburtsstadt, studiert und bin dann 79 nach West-Berlin, war ja noch vor dem Mauerfall, und wurde dort Redakteur einer Zeitung und machte das Thema Sicherheitspolitik. Damals war der NATO-Doppelbeschluss 79 und dann 81 zurück zur Aktion Sühnezeichen Friedensdienst als Hauptamtlicher, wurde dann verantwortlich für die Organisation der ersten großen Friedensdemonstration am 10. Oktober 81 im Bonner Hofgarten. Und daraus erwuchs dann meine Rolle als Sprecher der Friedensbewegung und des Koordinationsausschusses dieser Friedensbewegung in Bonn. Und 88 bin ich dann von meiner amerikanischen Lebensgefährtin nach Genf entführt worden, weil die dort eine Arbeit bekam. Und dort habe ich als freier Journalist angefangen und wurde dann Korrespondent, also Berichterstatter über UNO und all die damit zusammenhängenden Themen, aber auch über Kriege, Jugoslawien, Irak, Afghanistan, sowohl für die berühmt-berüchtigte Berliner Tageszeitung, die TAZ, aber auch für viele andere Zeitungen, auch als Freier für viele Rundfunkanstalten der ARD, aber auch für Bürgerradios wie das Ulmer oder Radio Lora in München, und bin seit 2020 zurück in Berlin, diesmal im tiefen Osten, in Weißensee, da wo der größte jüdische Friedhof ist, und hatte mir eigentlich vorgenommen, jetzt viel mit meinen Liegerädern durch die Welt zu fahren, endlich das fünfseitige Banjo zu lernen, was ich seit 40 Jahren habe, und noch ein paar Sprachen. Noch ein paar Sprachen, aber da ist mir der hässliche Krieg von Putin, Russland gegen die Ukraine leider dazwischen gekommen. Der Abend hier heute ist, glaube ich, mein 251. öffentlicher Auftritt seit diesem Kriegsbeginn. Ja, und dazu kommt natürlich auch noch der eskalierte Gaza-Krieg seit Oktober letzten Jahres. Ja. So viel.
So, und Genf ist nicht nur einfach ein Ort, eine Stadt, sondern es war ja eben oder ist auch nach wie vor der Sitz der Menschenrechtsorganisation der Vereinten Nationen.
Die sitzen da, aber auch die Abrüstungskommission der UNO, die nun in den letzten 30 Jahren leider nichts mehr zustande gebracht hat, aufgrund der widerstrebenden Interessen. Und von den Sonderorganisationen der UNO, von denen man manchmal hört, wie das Flüchtlingshochkommissariat, die Internationale Arbeitsorganisation, die sitzen eben alle in Genf. Das heißt, die praktische Arbeit der UNO geschieht wesentlich oder wird aus Genf koordiniert, während in New York, wo ja gerade die Generalversammlung gestern begonnen hatte, haben wir immer gesagt, ein bisschen spöttisch, die politischen Wasserköpfe sitzen, der Sicherheitsrat und die Generalversammlung.
Das sind die Redner und die anderen sind die Arbeiter in gewisser Weise. Andreas, vielen Dank. Jetzt wissen wir wenigstens mal so ein paar zentrale Eckpunkte. Andreas, der Abend heute im Rahmen der 20. Ulmer Friedenswochen heißt ja pazifistisches Wolkenkuckucksheim AD, Fragezeichen, Deutschlands in Klammern Irrweg in die Verantwortung von der Wiedervereinigung bis zur sogenannten Kriegstüchtigkeit. Auch ein Begriff, über den wir nachher noch reden müssen. Ich glaube, zuerst müssen wir mal klären, das steht ja, wenn man es liest, in An- und Abführungszeichen. Das sagt sich immer, wenn man es nicht dazu sagt, nicht so einfach, wenn man im Radio miteinander spricht. Pazifistisches Wolkenkuckucksheim ist ja nun keine Geschichte, die von dir gekommen wäre oder von dir erfunden
wäre. Nein, absolut nicht. Und bei vielen Veranstaltern anderswo, wo ich den Titel vorgeschlagen habe, ist es auch auf große Missverständnisse gestoßen und dann wollten sie es ändern, weil sie dachten, ich würde den Pazifismus hier verniedlichen. Nein, das ist ein Zitat aus einem Leitartikel des Chefredakteurs des Spiegels, der Mann heißt Dirk Kopjewald. Und er hat in diesem Kommentar, das war jetzt, ich glaube, es war im März, muss ich nachgucken, sich sehr freudig erregt darüber gezeigt, dass Deutschland nun endlich aus dieser Sonderrolle, die wir viele Jahrzehnte hatten, pazifistisch eben nicht so wie andere Staaten auch mit militärischen Mitteln hantierend raus ist, dank des Krieges Russland gegen die Ukraine und jetzt nun endlich all das, was er auch wohl für notwendig hält, tut, mit Militarisierung und der Anschaffung militärischer Handlungsfähigkeiten. Und deswegen habe ich das gewählt als Titel, mit dem Fragezeichen natürlich AD, um daran deutlich zu machen, dass der Pazifismus überhaupt nicht ausgedient ist, auch nicht durch diesen Krieg widerlegt ist und schon allein deswegen nicht, weil es hat ja niemals tatsächlich irgendwo auf der Welt pazifistische Politik gegeben. Wann denn und durch wen denn? Ja? Das heißt, und wenn dann, ich erinnere an das schlimme Zitat des früheren Generalsekretärs der CDU, das war Heiner Geißler, der hat am 15. Juni 83 auf dem Höhepunkt damals der innenpolitischen Auseinandersetzung über die sogenannte Nachrüstung, also die Atomraketen, die da kommen sollten, im Bundestag gesagt, Zitat, es seien ja die Pazifisten gewesen, die Auschwitz erst möglich gemacht haben. Und diese verheerende Geschichtslüge hat er leider mit ins Grab genommen. Der Heiner Geist hat das nie öffentlich ausgeräumt. Und in der Debatte damals nach ihm hat ihm die damalige Grande Dame der Freien Demokratischen Partei,
Frau Hambrücher,
mit Argumenten widersprochen. Und die Argumente sind wichtig. Sie hat gesagt, in keinem der Länder, die ab dem 1. September 1939 von Nazi-Deutschland überfallen wurden, in Ost-, Nord-, Süd- und Westeuropa, hat es eine relevante pazifistische Bewegung gegeben, die etwa die Regierung dieser Länder davon abgehalten hätten, sich rechtzeitig militärisch zu wappnen gegen den Angriff von Nazi-Deutschland. Und sie hat gesagt, in Deutschland waren die Pazifisten noch viel schwächer als etwa in Österreich, England oder Schweden. Und die wenigen, die es gab, saßen längst im Konzentrationslager, im Gefängnis, waren gefoltert oder ermordet, als die Shoah, also Auschwitz, die Vernichtung der Juden, begann. Etwa Kurt Tucholsky als ein Beispiel. Ne? Und das ist mir sehr wichtig, dass der Pazifismus mitnichten widerlegt ist, aber er hatte noch nie eine wirkliche Chance bis heute.
Und da wird schon über die frühe Republik, die frühe Bundesrepublik mal so kurz ansatzweise geredet haben, ist, glaube ich, auch nochmal festzuhalten, dass es im Grundgesetz der Bundesrepublik damals 1949, dieses Jahr wurde ja durch den 75. Jahrestag immer wieder heftig daran erinnert, es keine Bundeswehr keine Militärs gegeben hat.
Ja, und das war halt eine Sondersituation natürlich, für die es gute oder man kann auch sagen schlechte, aber triftige Gründe gab. Nazi-Deutschland war zum Schluss endgültig besiegt und Faschismus war beendet und die Judenvernichtung auch. Und dann haben die Siegermächte dafür gesorgt, dass dieses neue Westdeutschland, über das wir zunächst reden, nicht all die Außen- und Sicherheits- und militärpolitischen Handlungsmöglichkeiten bekam, die für andere Staaten, auch vergleichbare europäische Staaten wie Frankreich, Spanien oder England, nach wie vor selbstverständlich waren. Deswegen diese Begrenzung, die du genannt hast, aber auch in der Verfassung sehr klar die Begrenzung später, damals schon, wenn denn Streitkräfte dann wirklich nur zur territorialen Landesverteidigung im Falle eines dann ja auch vermuteten Angriffs durch die Sowjetunion.
Schon in den 50er Jahren, als quasi die Bundeswehr tatsächlich durch eine Grundgesetzänderung dann installiert worden ist.
Und ich muss sagen, das war doch eigentlich von Vorteil. Und dass sich die Bundesrepublik in dieser Zeit dann eben nicht 2, 4, 6 oder gar 8% des von uns allen erwirtschafteten Bruttonationalproduktes für militärische Aufrüstung ausgeben musste. Das war natürlich ein Vorteil, wenn man guckt, die USA haben das in dieser Zeit getan. Und als dann die Mauer fiel, gab es Politiker, Politikerinnen bei uns, vor allem bei den Grünen, die sagten, also lasst uns doch diese Sonderregelung, auch die nicht vollständig hundertprozentig vorhandene Souveränität, fortsetzen, als was Positives begreifen. Es gab damals ein Konzeptpapier von einigen Grünen geschrieben mit dem Titel Außenpolitik der Selbstbeschränkung, was auch darauf abzielte, nicht sich jetzt Atomwaffen anschaffen zu wollen. Es gab damals den Vorstoß der Grünen, dieses klaren Verzicht auch im Grundgesetz zu verankern, weil er ist ja bis heute nicht wirklich endgültig. Aber diese Stimmen haben sich, ich sage deutlich, leider nicht durchgesetzt, sondern es haben sich in dem vor allem dann folgenden 15, 20 Jahren seit 1990 diejenigen Kräfte durchgesetzt, die doch die volle Normalisierung in Anführungszeichen Deutschlands wollten, mit eben allen uneingeschränkten Außen- und Sicherheits- und militärpolitischen Handlungsmöglichkeiten, wie sie die anderen Staaten auch haben. Die Atomwaffe ist noch ein halbes Tabu, aber in den letzten anderthalb Jahren gab es ja zunehmend Stimmen, die zumindest meinten, Deutschland soll eine Mitverantwortung, eine Mitverfügung, einen dritten Schlüssel über die in Europa herrschenden Atomwaffen bekommen.
Wobei das auch nicht ganz neu ist, weil Ende der 50er Jahre kaum war die Bundeswehr tatsächlich auch grundgesetzlich installiert, sind die ersten Soldaten mit übrigens ziemlich makabren zum Teil Kasernenbezeichnungen nach Nazi-Wehrmachtsoffizieren dann auch wieder in die Kasernen im wahrsten Sinne des Wortes eingezogen, hat man ja gleich versucht, auch noch quasi, ich will nicht sagen eine Kontrolle, aber zumindest ein Mitspracherecht über Atomwaffen zu bekommen.
Na, es ging sogar noch weiter. Die Regierung von Konrad Adenauer, dem ersten Bundeskanzler von 49 bis 63, der wollte sogar Atomwaffen in alleiniger nationaler Verfügung der Bundeswehr. Er hat die als nur eine Weiterentwicklung der Artillerie verharmlost. Genau. Und Franz Josef Strauß, der also Militärminister und Atomminister war, wollte das auch. Ja. Das haben die Amerikaner zum Glück nicht zugelassen. Ja. Und dann kam eben diese Lösung zustande, die bis heute gilt, dass die Amerikaner auf deutschem Boden, also damals westdeutschem Boden, jetzt Bundesrepublik, Gesamtdeutschland, Atomwaffen stationiert haben und im Rahmen der sogenannten nuklearen Teilhabe in der NATO im Kriegsfall auch deutsche Soldaten diese Atomwaffen bekommen können. Im Moment reden wir ja nur noch über Fallbomben, die in der Eifel stationiert sind. Und die Bundesluftwaffe sie dann auch einsetzen darf. Ne? Aber das Problem ist, als dann der sogenannte Nicht-Weiterverbreitungsvertrag über Atomwaffen 1970 beschlossen wurde international, hat die damalige Regierung, und das war immerhin schon Willy Brandt, bei der Ratifizierung drei Vorbehalte gemacht. Der eine Vorbehalt war, unser Verzicht auf Atomwaffen gilt nicht in Kriegszeiten. Der zweite Vorbehalt war, gilt dann nicht, wenn wir damit unsere Verpflichtungen im NATO-Bündnis beeinschränken. Und der dritte Vorbehalt, der ist, glaube ich, bis heute relevant. Wenn es im Zuge einer Vergemeinschaftung der Sicherheits- und Militärpolitik Europas, also der heutigen Europäischen Union, dann immer noch so ist, dass einige Mitgliedstaaten, sprich Frankreich, England, Atomwaffen haben, dann wollen wir eine Mitverfügung als Deutsche. Und genau dieses wird seit 4 Jahren jetzt gefordert, zunächst von CDU-Politikern, Herr Kiesewetter, weil sie gesagt haben, mit Herrn Trump können wir uns nicht mehr verlassen auf die Nuklearschutzgarantie der USA. Aber im EU-Parlamentswahlkampf Anfang dieses Jahres hat die SPD-Spitzenkandidatin Frau Barsley sich diesen Vorschlag zu eigen gemacht.
Dann würde ich doch vorschlagen, wir spielen jetzt eine Musik ein, holen ein bisschen Luft, trinken ein bisschen Wasser und reden anschließend, ob das alles ein Irrweg war, dass man doch bestimmte Vorbehalte gegen all diese Geschichten hatte. Ja, das ist die Peace on Air Sendung, die September-Ausgabe bei Radio Free FM hier in Ulm. Und das war unverkennbar Konstantin Wecker, auch kein Unbekannter in Ulm, mit seinem Titel Was passierte in den Jahren? Was ist eigentlich auch passiert, dass viele sich normalisiert in Anführungsstrichlein haben, aus all ihrem Engagement heraus doch viel auch wieder haben fahren lassen, wenn man das so sagen kann. Wir haben einen Studiogast, nämlich Andreas Zumach. Viele Jahre Korrespondent auch in Genf gewesen, viel auch intensiv verbunden mit der Friedensbewegung, heute noch immer sehr, sehr, sehr viel mit Vorträgen unterwegs. Dieses Jahr, ich glaube, ich darf es sagen, 70 geworden, aber immer noch sehr, sehr viele Vorträge, darunter eben auch in Ulm zum Glück. Andreas, der Vorteil so unseres Alters, wenn ich mich da mal mit dir gemein machen darf, der Vorteil unseres Alters ist, dass wir tatsächlich viel erlebt haben von diesen Konjunkturen, die es auch in der Bundesrepublik gegeben hat. Wir hatten kurz vor der Musik drüber gesprochen. Ursprünglich hatte das Grundgesetz kein Militär vorgesehen. In den 1950er Jahren ist das Grundgesetz geändert worden, die Bundeswehr remilitarisiert. Hat man das genannt. Die Bundeswehr ist geschaffen worden, aber nicht nur einfach geschaffen worden. Die Bundesrepublik trat der NATO bei, aber der Auftrag für diese Streitkräfte war im Prinzip im Verteidigungsfall, wie es offiziell heißt, und auch nur innerhalb, also so quasi nicht outdoor oder out of area, wie das dann, glaube ich, in den 90er Jahren dann auch formuliert worden ist. Und die Bundeswehr hatte tatsächlich den Auftrag, auch noch keine Notstandsgesetze, hatte den Auftrag, tatsächlich die militärische Verteidigung der Bundesrepublik zu organisieren, zu tragen, letztendlich möglich zu machen. Wenn man sich das weiter anschaut, in die späten 60er Jahre gibt es eine ziemliche Zäsur politisch in der Bundesrepublik. Eigentlich schon ein paar Jahre davor, Ende 66, crasht die traditionelle, kann man glaube ich sagen, traditionelle Regierungskoalition in der Bundesrepublik, vor allen Dingen von CDU, CSU und FDP getragen. Das erste Mal kommt die SPD, die Sozialdemokratie, ihr Spitzenkandidat damals, ihr Frontmann, wenn man so militärisch sagen kann, heißt Willy Brandt und tritt als Bundesaußenminister in die Regierung ein. Große Koalition, mittlerweile sind wir daran gewöhnt, aber damals war es die erste große Koalition. 1969 gibt es Bundestagswahlen und die SPD schafft tatsächlich den Regierungswechsel. Die CDU mit Kurt-Georg Kiesinger wird damals abgewählt und es beginnt tatsächlich eine neue Politik, die heute ziemlich heftig, wie soll ich sagen, diffamiert, denunziert wird, der Versuch, das hat man neue Ostpolitik genannt, tatsächlich nicht nur nach Westen sowas wie eine Aussöhnung zu schaffen, sondern vor allen Dingen auch in die Gebiete, in der die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg brutalst gewütet hat in jeder Hinsicht. Also mit der Sowjetunion, mit Polen, mit Bulgarien, den Ländern des quasi gegnerischen Pakts, des Warschauer Pakts. War da alles falsch?
Nein, es war überhaupt nichts falsch. Es war alles richtig. Und das Schlimme ist, dass mit der durchaus berechtigten Kritik, die man an Gerhard Schröder haben kann, da kommen wir sicher gleich nochmal zu, und seinem Verhältnis zu Putin und zu Putin-Russland, dass das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird und die gesamte Phase dieser Ost- und Entspannungspolitik jetzt als gescheitert oder gar noch schlimmer als von Anfang an verfehlt oder gar als eine unmoralische Angelegenheit dargestellt wird. Was war denn der Grundunterschied zwischen der SPD, die damals rankam, und auch der FDP, die anders war als die heutige, also Herrn Brücher, Gerhard Baum, Außenminister Scheel, sie waren bereit, die Realitäten anzukennen. Die vertriebenen Verbände, also die Verbände derjenigen Menschen, die aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten dann raus mussten, also aus heutigen Polen und Tschechoslowakei nach 45, aber auch weite Teile der CDU beharrten ja drauf, dass diese Gebiete wieder zu Deutschland gehören sollten. Und die größte Leistung der Regierung Brandt war, anzuerkennen, dass der Oder-Neiße-Fluss die endgültige, nicht mehr in Frage gestellte Westgrenze Polens und damit Ostgrenze der DDR damals ja noch werden sollte. Der Kniefall, der symbolische von Brandt in Warschau, hat das unterstrichen. Dann die Aussöhnung mit der Sowjetunion durch das deutsch-sowjetische Abkommen, die Aussöhnung mit der Tschechoslowakei, aber auch die Tatsache, dass man mit der Regierung in der DDR, die man ja nie offiziell anerkannt hatte, und die Regierung Adenauer hat versucht, alle anderen Regierungen dieser Welt dazu zu nötigen, die DDR nicht anzuerkennen, dass die Brandt-Scheel-Regierung anfängt, mit denen über ganz praktische Dinge zu verhandeln, Reisemöglichkeiten für DDR-Rentner und Rentnerinnen, damit sie ihre Familien, Kinder und Enkel in Westdeutschland endlich mal besuchen können. Ja. Passierscheinregelung. Ja. Ne? Erinnert sich noch jemand an dieses bürokratische Ungetüm? Der deutsch-deutsche Grundlagenvertrag 72, der dann die Voraussetzung dafür war, dass die beiden deutschen Staaten immer noch offiziell als Feindstaaten deklariert in der UNO-Charta, dass die beiden deutschen Staaten ab 73 der UNO beitreten durften. Und dann natürlich die Rolle dieser Regierung Brandt-Scheel hin zur Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die sich dann 1975 in Helsinki konstituiert hat und einen Rahmen gegeben hat, sowohl für wirtschaftliche Kooperation zwischen West und Ost, aber auch für Rüstungskontroll, Verhandlungen und schließlich Abkommen, und dazu geführt hat, dass die in universell gültigen Menschenrechtsnormen zumindest auf dem Papier von den damaligen östlichen Regierungen anerkannt wurden. Und darauf konnten sich dann auch in diesen Staaten die Menschenrechts- und Friedensgruppen und Umweltgruppen berufen. Das war doch alles richtig. Und ohne diesen Prozess hätte es auch den Fall der Mauer nicht gegeben, hätte es auch keinen Herrn Gorbatschow in der Sowjetunion ab 1985 gegeben. Also das war alles richtig und nicht falsch, dass die Nord Stream Pipeline kein privatwirtschaftliches Projekt war, wie Herr Schröder immer behauptet hat, aber auch Frau Merkel braucht man, glaube ich, nicht weiter begründen. Und ich denke, Schröder in den letzten Jahren, das war eine korrupte Situation, in der er da war und immer noch ist bei Gazprom. Das kann und soll man alles kritisieren, aber doch bitte dann differenzieren von den 30 Jahren vorher dieser Ost- und Entspannungspolitik, die ja im Übrigen, dann muss man sagen, nach erbitterten Auseinandersetzungen von den beiden christdemokratischen Kanzlern und Kanzlerinnen, also Helmut Kohl und Angela Merkel, die insgesamt 32 Jahre dieses Land regiert haben, die haben schließlich diese Politik ja übernommen, ne?
Und ich glaube, man muss noch mal darauf hinweisen, also es hat unglaublich viele Ergebnisse auch
mit sich gebracht. Und das Schlimme ist, weil du vorhin auf unser Alter eingespielt hast, also ich meine, der Helmut Kohl hat mal von der Gnade der späten Geburt geredet und damit diejenigen gemeint, die eben nach der Zeit von Nazi-Deutschland geboren worden. Ja. Wir haben vielleicht den Vorteil der frühen Geburt. Ich meine das überhaupt nicht kritisch mit Blick auf die Nachgeborenen. Ich fand das immer falsch, wenn da behauptet wurde, spätere, jüngere Generationen seien, was weiß ich, dümmer, weniger politisch interessiert. Alles Quatsch, diese Labels. Aber was ich schon feststelle, es fehlt halt die Erfahrung aus dieser Geschichte. Und ich kann mich gut erinnern an die Debatten im Bundestag 69 über diese Ostpolitik, damals noch massiv angefeindet von der CDU/CSU, bis hin zu dem Versuch, Brandt dann zu stürzen, der dann ja auch gelungen ist, 74. Ja. Und das alles wissen auch viele meiner jüngeren journalistischen Kollegen und Kolleginnen nicht, die halb so alt sind oder 40. Wobei ich von denen und auch von Menschen, die in die Politik gehen, erwarten müsste, dass sie sich die Dinge dann anlesen. Ne? Nur wir müssen konstatieren, auch mit Blick etwa auf den Krieg Russland gegen die Ukraine und die Stimmungen dazu in unserer Bevölkerung, dass für die Generation bei uns so bis 25, 27 dieser Krieg der allererste ist, den sie bewusst in ihrem Leben erleben. Ja, die können mit den Begriffen Vietnamkrieg, jugoslawische Zerfallskriege, Golfkriege nichts anfangen, wissen deswegen auch nichts oder wenig darüber, wie Kriege auch durch Diplomatie und Verhandlungen irgendwann zu einem Ende gebracht werden. Weshalb die Zustimmung zur Waffenlieferung in dieser Alterskohorte, also bis so 25, 27, mit Abstand die größte war, zumindest in den ersten Kriegsmonaten. Und in unserer Alterskohorte, oder sagen wir mal von 55 aufwärts, die Ablehnung die größte war. Das ist genau umgekehrt als die Situation in den 80er Jahren. Ja.
Dann würde ich doch vorschlagen, wir spielen noch mal eine Musik ein und reden anschließend noch mal eine halbe Stunde weiter. Ja, wir haben gerade bei der Peace on Air Redaktion hier in der September-Ausgabe unserer Sendung mit unserem Studiogast Andreas Zumach, der nun auch viele Dinge auch als Journalist verfolgen konnte. Wir haben gerade darüber geredet, welche Bedeutung auch die heute immer so denunzierte, diffamierte Entspannungspolitik, angefangen mit der Brandt-Scheel-Regierung, aber schon sogar ein bisschen davor, als Willy Brandt Bundesaußenminister wurde, 1966 noch in der Koalition, damals in der großen Koalition auch mit der Union, und gab schon die ersten Versuche tatsächlich eben die Aussöhnung, die Normalisierung, Normalisierung müssen wir uns merken als Begriff, die Normalisierung tatsächlich auch nicht nur gegenüber den westlichen Staaten, also vor allen Dingen bei uns natürlich Frankreich, ein wesentlicher Punkt. Dann finde ich es ja nach wie vor auch eine gigantische Leistung auch von de Gaulle und Adenauer, tatsächlich da diesen Vertrag auch geschaffen zu haben. Und tatsächlich, hier in Ulm wissen wir, wovon die Rede ist. Die ganzen Festungsanlagen haben sich ja immer gegen den Erzfeind Frankreich, wie das hieß, gerichtet. Also das jetzt eben auch nicht nur nach Westen, sondern zu vervollständigen auch nach Osten hin, gegenüber den osteuropäischen Ländern. Aber Stichwort war schon gerade Normalisierung. Die Bundesrepublik war von der ersten Minute ihrer Existenz her immer sehr interessiert, an wieder normal zu werden. Nach den Erfahrungen des Faschismus ist das alles nachzuvollziehen, Normalisierung tatsächlich zu praktizieren. Andreas, das, was wir heute unter Normalisierung immer wieder serviert bekommen, ist, wir haben mal angefangen in dieser Republik mit keinem Militär. Und heute wird Normalisierung damit gleichgesetzt, die Militarisierung, die Rundummilitarisierung.
Also ich muss sagen, ich habe mit dem Begriff Normalisierung immer Probleme gehabt, weil er eben doch vorgibt, es gäbe irgendwie eine Norm. Und wir hatten kürzlich ja auch nochmal Debatten innenpolitisch, wo mit diesem Begriff hantiert wurde. Ich denke, nach dem, was zwischen 33 und 45 von Deutschland ausgehend passiert ist, kann es keine Normalisierung geben, wenn damit gemeint ist, und viele wollen es, nicht nur bei der AfD, dass diese 12 Jahre endlich vergessen sind oder wie Herr Gauland gesagt hat, ja nur ein Vogelschiss sein in der angeblich erfolgreichen, angeblich tausendjährigen Geschichte Deutschlands, die es nie gegeben hat. Deutschland existiert seit 1871, seit Bismarck. Also deswegen sind wir die Begriffe der Aussöhnung sowohl mit den westlichen Erzfeinden wie mit den in Osteuropa überfallenen doch lieber. Aber was wir in den 90er Jahren dann erlebt haben, ist zunächst mal eine Gewöhnung an die Idee deutscher Uniformträger im Ausland. Das fing ganz harmlos an. Es standen noch an der Grenze zwischen Apartheid Südafrika und damals noch Südwestafrika, also heute Namibia, eine UNOMIS-Polizeimission. Da standen DDR-Grenze und BRD-Grenze einträchtig nebeneinander. Dann kommt der Feldlazarett-Einsatz der Bundeswehr im Rahmen einer UNO-Mission in Indonesien. Völlig d'accord, da ist auch nichts passiert. Aber dann eben die Situation hier in Jugoslawien, die täglichen Bilder, 93, 94 aus dem belagerten Sarajevo, jeden Abend in der Tagesschau, und dann der Drang, jetzt humanitär zu intervenieren. Und das hat dazu geführt, dass es auch sehr wenig Widerspruch, geschweige denn Widerstand gab innergesellschaftlich gegen die Idee, Bundeswehr und dann auch bestimmte Bewaffnungen, AWACS-Flugzeuge einzusetzen, auch über die Grenzen der NATO-Territorialverteidigung hinaus. Und ich muss sagen, selbstkritisch bezogen auf die Friedensbewegung und auch auf die Linkspartei, ist es nicht gelungen, in den 90er Jahren und im ersten Jahrzehnt des neuen Millenniums dagegen ein Konzept zu setzen. Das Konzept wäre meiner Meinung nach gewesen, dass man für Situationen, wo nun wirklich nachweislich Völkermord unmittelbar bevorsteht oder begonnen hat, Beispiel Ruanda 93, auch als Pazifistin eine Antwort haben muss. Ja. Und dann nicht sagen kann, na, das sollen dann die Militärs oder die Politiker entscheiden, die ohnehin immer nur in militärischen Kategorien denken. Ja. Meine Antwort ist immer gewesen und bleibe dabei, die UNO müsste für einen solchen Fall eine eigenständige UNO-Truppe haben. Also eine, die steht, nicht eine, die zusammengewürfelt wird im Bedarfsfall aus nationalen Kontingenten, sondern eine ständige Truppe. Und mit einem solchen Vorschlag wäre die Friedensbewegung und auch die Linkspartei, glaube ich, in einer besseren Situation gewesen. Dann 2001 natürlich die Anschläge vom 11. September, die nicht nur in den USA, sondern auch hier, auch in Russland, das Denken in Terrorismusbekämpfung ohne Grenzen, Drohneneinsätze und so weiter immer mehr normalisiert haben. Herr Schäuble hat damals gesagt, ja, das wird sich gewohnheitsrechtlich irgendwann durchsetzen im Völkerrecht.
Jelzin hat ja netterweise, oder überhaupt nicht netterweise, hat ja genau mit dieser Terrorismusgeschichte dann auch den Tschetschenienkrieg.
Ja, Putin auch. Und da waren sich West und Moskau
auch einig damals. Joschka Fischer war damals Bundesaußenminister.
Also das war diese Phase der Normalisierung. Dann ist der Begriff auch benutzt worden offiziell. Und dann kommen wir im ersten Jahrzehnt und im zweiten Jahrzehnt dazu, dass oftmals ausgehend von der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar der Slogan ausgegeben wird, Deutschland müsse jetzt endlich mehr internationale Verantwortung übernehmen.
Auch ein Schlüsselbegriff.
Da wurde immer so getan, als wären wir das kleine Liechtenstein oder Monaco. Mhm. Dabei sind wir auch damals schon die viertgrößte Volkswirtschaft. Wir sind Exportweltmeister. Wir bestimmen sehr intensiv das, was die EU tut oder eben nicht tut, da ist Deutschland nun mal als stärkstes Gewicht ausschlaggebend. Und hier so tun, als hätten wir bisher keine internationale Rolle gespielt, das war immer Blödsinn. Aber wenn man dann nachfragte, was ist denn bitteschön damit gemeint, der internationalen Verantwortung, war die Antwort zu 80% dann eben die Herstellung von militärischen Fähigkeiten und Instrumenten. Siehe die Rede, die Herr Gauck damals gehalten hat vor der Münchner Sicherheitskonferenz. So, und jetzt nochmal 10 Jahre später erleben wir die völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch Russland, also 2014, und jetzt natürlich den vollständigen Krieg. Und der hat Russlands gegen die Ukraine und der hat nun dazu geführt, dass es überhaupt keine, auch in der Debatte, mehr Beschränkungen zu geben scheint. Und das fürchterliche Wort von der Kriegstüchtigkeit, das Herr Pistorius in die Welt gesetzt hat, was ein klarer Verstoß ist gegen das Friedensgebot des Grundgesetzes. Und ich hoffe, es findet sich jemand, der Herr Pistorius dafür vor Gericht bringt. Sonst ist er künftig auch für mich nur noch der Kriegsertüchtigungsminister. Jetzt ist vor dem Hintergrund dieses heißen Krieges da offensichtlich überhaupt keine Begrenzung mehr und es gibt kaum mehr Widerspruch, geschweige Widerstand, weder in den Kirchen, die mal zur Friedensbewegung gehörten, aber auch nicht in den Gewerkschaften. Und die Parteien, die hier noch Widerspruch hatten, sind marginalisiert worden. Das gilt für die Linkspartei. Und beim Bündnis Sozial Wagenknecht ist das natürlich sehr, sehr fragwürdig, weil sich hier die Ablehnung von Waffenlieferungen an die Ukraine verbindet mit einer, vorsichtig ausgedrückt, sehr unkritischen Haltung gegenüber Putins Krieg, mit einer sehr fragwürdigen Position gegenüber Ausländern und Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund bei uns. Also das ist auch keine Alternative. Deswegen sieht es im Moment sehr, sehr düster aus.
Ich glaube, wir müssen noch mal daran erinnern, du hast es gerade gesagt, es gibt ein Friedensgebot, wenn ich mich nicht sehr irre, auch in der Präambel des deutschen Grundgesetzes, also des bundesdeutschen Grundgesetzes. Es gibt eine klare Geschichte, die Bundeswehr ist nur für Verteidigungszwecke vorhanden. So war die Ursprungsgeschichte in den 50er Jahren. Gab einen klaren, im Prinzip friedenspolitischen, auf keinen Fall einen Angriffskrieg führt sich.
Nein, das nicht, der Verteidigungsbegriff ist natürlich erweitert worden.
Und darauf wollte ich jetzt gerade raus, September, dass auch der Verteidigungsbegriff natürlich schlicht erweitert worden ist.
Ja. Und wenn jetzt die deutsche Marine zwischen Taiwan und Festlandchina rumgurkt, wird das ja auch gerechtfertigt hier mit schon der Verteidigung angeblich legitimer Interessen, aber eben auch mit als sicherheitspolitische Notwendigkeit, um sich gegen sich oder andere vermeintlich Verbündete gegen Bedrohungen zu schützen.
würde ganz gern nochmal auch dieses Thema, weil wir es gerade von der Kriegstüchtigmachung der Gesellschaft, also es ging ja nicht um Kriegstüchtigkeit nur in Anführungsstrichlein für die Bundeswehr, Pistorius formuliert hat. Und er wurde da nicht etwa großartig kritisiert von allen möglichen Seiten, sondern mit voller Überzeugung formuliert hat unter Akklamation vieler anderer, sondern es ging um die Kriegstüchtigmachung
unserer der Gesellschaft.
Unserer Gesellschaft.
Und das ist ganz klar gezielt auf Schulen, auf junge Leute und so weiter, aber nicht nur, sondern auch auf alle anderen Bereiche unserer Gesellschaft.
Ja, wir haben gerade hier bei der Peace on Air Sendung über Kriegstüchtigkeit oder die Parole der Kriegstüchtigkeit des bundesdeutschen Verteidigungsministers Pistorius gesprochen, kriegstüchtig machen der gesamten Gesellschaft. Andreas, du hast es verfolgt. Es gab dieses Jahr ein NATO-Treffen in den USA. Und man kann es gar nicht anders sagen, am Rande dieses NATO-Treffens haben sich auch Herr Biden, der noch Präsident der USA, und Herr Scholz, der Bundeskanzler, getroffen. Und es wurde so quasi als Randbemerkung, ich sag's mal so, dezidiert, wurde auch mitgeteilt, dass hier Mittelstreckenwaffen stationiert werden sollen, und zwar nur auf dem Territorium der Bundesrepublik. Was lässt sich denn dazu sagen?
Also zunächst mal ist darauf hinzuweisen, das Ganze wird ja bis heute in weiten Teilen der Medien, auch in der SPD-Führung, im Präsidium und von anderen Parteien, als deutsch-amerikanische Vereinbarung verkauft. Das ist falsch. Das ist schlicht gelogen, und diejenigen, die das sagen, müssen es besser wissen. Es gibt den Text einer gemeinsamen Erklärung von Herrn Biden und Herrn Scholz vom 10. Juli am Rande des NATO-Gipfels. Das ist ein Joint Statement, eine gemeinsame Erklärung. Ich will sie jetzt nicht ganz vorlesen, sie liegt mir vor. Da findet sich nirgendwo die Begrifflichkeit Vereinbarung oder gemeinsamer Konsens oder was auch immer. Es ist völlig klar, auch von den Abläufen her, das ist eine Entscheidung in den USA, die bereits 2021 gefallen ist, die Scholz abgenickt hat. Ich sage nachher noch was zu den Inhalten. Das ist also der erste Teil des demokratiepolitischen Problems, das wir haben, neben dem rüstungspolitischen. Das zweite ist, viele Menschen, auch unserer Altersstufe, haben jetzt ein Déjà-vu-Erlebnis gehabt und erinnern sich an die Zeit 79-80. Die Unterschiede sind gravierender als die Gemeinsamkeiten. Helmut Schmidt, der damalige Bundeskanzler, hat 1977 entdeckt, was er als Raketenlücke bezeichnet hat, angesichts einer wachsenden Zahl sowjetischer SS 20 Mittelstreckenraketen. Mittelstrecke ist alles zwischen 500 und 5500 Kilometern Reichweite. Und er hat eine amerikanische Antwort erhofft bei einem Treffen mit dem damaligen amerikanischen Präsidenten Jimmy Carter, dem französischen Präsidenten und dem britischen Premierminister. Und die Antwort, die Schmidt sich erhoffte, waren seegestützte Systeme der USA. Aber die Antwort, die kam, waren landgestützte Systeme. Sowohl die Pershing 2, die nur in Deutschland, hier in Baden-Württemberg, Mutlang und so weiter stationiert werden sollten, aber auch Cruise-Missiles, Marschflugkörper, die in Deutschland, Italien, Holland, Belgien und England stationiert werden sollten. Damals gab es einen gemeinsamen Beschluss der NATO, den sogenannten Doppelbeschluss vom 12. Dezember 1979. Und es gab in diesem Beschluss ein Verhandlungsangebot an die Sowjetunion. Viele von uns in der Friedensbewegung waren damals skeptisch, wie ernst das Angebot gemeint war. Aber es war da und es wurde ja auch verhandelt. Zunächst 1983 in Genf mit der Sowjetunion erfolglos, aber dann in den Folgejahren erfolgreich und 87 das Abkommen zwischen Gorbatschow und Reagan zur vollständigen Verschrottung und dem Verbot dieser Mittelstreckenwaffen. Der größte Erfolg der Friedensbewegung in den 80er Jahren. Diesmal gibt es das alles nicht. Und jetzt kommen wir zu den Waffensystemen. Deutschland ist singularisiert. Du hast es gesagt, sie sollen nur hier stationiert werden. Und es gibt keinerlei Befassung des Bundestages, der damals oftmals debattiert und entschlossen hat. Wenn man darauf in Berlin die Regierung anspricht, ist die lapidare Antwort im Außenministerium, Zitat, das ist Exekutivprivileg der Regierung, da muss das Parlament nicht mitreden. Bin gespannt, wie lange das halten wird. Ne? Die Waffensystem, die Pershing 2, die damals kam, hatte wegen ihrer damals neuen Fähigkeiten, Geschwindigkeit, Zielgenauigkeit, Zerstörungskraft in 8 Minuten Moskau erreichen, große Besorgnisse ausgelöst, dass sie in ausreichender Zahl vorhanden zu einem Erstschlagfähigkeit der USA führen könnte, also die sowjetischen Zweitschlags- und Gegenschlagskapazitäten vernichten.
Was bis dahin noch Vorwarnzeiten gegeben hat, die einfach längere Zeit.
Genau.
Und auch, wie man so gehört hat, den einen oder anderen tatsächlich atomaren Schlag verhindert haben.
Aber verglichen mit den Systemen, die jetzt stationiert werden sollen ab 26, ist die Pershing alt. Also sowohl die Marschflugkörper der Amerikaner, die stationiert werden sollen, Tomahawk mit 2500 Kilometer Reichweite, haben weitergehende Fähigkeiten, auch unter dem Radar zu fliegen, also nicht erkennbar für die russische Abwehr. Die Hypersonic-Schnellwaffe, also mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit, die noch in der Entwicklung ist, das sagt der Name schon, mehrfache Schallgeschwindigkeit, dann werden die Reaktions- und Wahrnehmungsfähigkeit auf der anderen Seite gegen Null gehen. Umgekehrt hat Russland auch, Putin hat ja eine Hypersonic-Waffe in Dienst genommen. Das heißt, die Gefahr, dass es zu einer möglicherweise Fehlwahrnehmung kommt, dass die andere Seite auf den Knopf gedrückt habe, und da drücke ich auch auf den Knopf, wird so groß sein wie nie zuvor. Und Deutschland ist dann potenzielles Hauptzielgebiet für russische Schläge. Und das Ganze, letzter Satz, wenn ich gesagt habe, das Ganze ist 2021 entschieden. Die USA haben entschieden, 5 sogenannte Multi-Domain Task Forces. Das sind Streitkräfte aus in verschiedenen Bereichen zu einer gemeinsamen Truppe zusammenzufügen. Also Landstreitkräfte, Seestreitkräfte, Luftstreitkräfte und Cyberabwehrkräfte. Von diesen Multi-Domain Task Force soll es 5 geben. 3 im pazifischen Raum gerichtet auf die chinesische Bedrohung. Eine ist bereits in Deutschland stationiert mit Zielrichtung Nordamerika, nahe Mittlerer Osten. Und die 5. soll eben die künftig in Wiesbaden stationierte werden, mit diesen Mittelstreckenwaffen. Und die Entwicklung dieser Mittelstreckenwaffen, die ist lange vor Russlands Überfall auf die Ukraine begonnen und auch die Beschlussfassung. Das heißt, die Rechtfertigung, die politische Rechtfertigung, die uns heute hier erzählt wird, für diese geplante Stationierung seit Putins Krieg gegen die Ukraine, ist schlicht gelogen. Ja. Deswegen sage ich auch, man kann sehr klar gegen diese Mittelstreckenwaffen sein und die damit eskalierte Gefahr und gleichzeitig trotzdem der Meinung sein, dass Waffenlieferungen an die Ukraine richtig waren oder auch immer noch richtig sind. Ja, dass eine solche Position ist durchaus möglich.
Wie, oder nein, anders gesagt.
Was, also ich sage nicht, dass ich will nur sagen, man sollte sich klar sein, dass die Behauptung, dass diese geplante Stationierung eine Reaktion sei auf die russische Aggression gegen die Ukraine, ist schlicht falsch. Ja.
Wie schätzt du denn die Rolle der bundesdeutschen Presse zu dieser ganzen Geschichte?
Also die Medien versagen in dieser Frage weitgehend. Das beginnt damit, dass eben immer noch die faktisch schlicht falsche Formulierung von einer gemeinsamen deutsch-amerikanischen Vereinbarung verbreitet wird. Das ist mir ein Phänomen, das kann man ja einfach nachprüfen. Und dass auch das SPD-Präsidium vor 3 Wochen diese Formulierung nochmal übernommen hat und sich hier hinter den Kanzler gestellt hat. Also ich vermute mal, dass ähnlich wie 79, 80, als das aufbrach bei den Jungsozialisten, dann in einzelnen Verbänden der SPD bis hin zu Landesverbänden, dann schließlich hier bei euch in Baden-Württemberg mit dem damaligen Vorsitzenden Erhard Eppler, dass das nicht das letzte Wort sein wird in der SPD und dass diese Frage Herrn Scholz noch um die Ohren fliegen wird, wenn er hier nicht selber eine Kurskorrektur einleitet.
Gestern war Heribert Prantl, lange Zeit der Innenressortleiter der Süddeutschen Zeitung, hier in Ulm, auch im Rahmen der Friedenswochen. Und bevor wir den nächsten Titel, den letzten Titel dann anspielen werden, will ich mal nur einen Satz nennen aus einem seiner Kolumnen. Das ist ja im Augenblick sein Hauptgebiet, auch dass er eine regelmäßige Kolumne immer am Wochenende hat. Und da heißt es, die Friedenstaube trägt heute offensichtlich keinen Olivenzweig mehr im Schnabel, sondern eine US-amerikanische Tomahawk-Rakete. Also ich finde, viel besser kann man es nicht formulieren. Die weißen Tauben sind müde. Ja, die weißen Tauben sind müde. Dieser Song sollte uns nicht davon abhalten, eben nicht müde zu werden, sondern im Gegenteil, wer das gestern erlebt hat, und es waren ja nicht wenige, die das erlebt haben, mit Heribert Brandl zum Beispiel, ein flammendes Plädoyer für die Notwendigkeit einer Friedensbewegung. Und gerade heute, gerade angesichts dessen, was wir jetzt in der letzten Stunde hier miteinander besprochen haben, eben nicht zu resignieren, nicht aufzugeben, tatsächlich auch die 21. Ulmer Friedenswochen und viel darüber hinaus zu machen und auch bestenfalls 22. und 23. Friedenswochen. Andreas, vielen herzlichen Dank fürs hier gewesen sein, für diese Stunde. Wir sind jetzt nicht mehr dazu gekommen, zum Beispiel über die Perspektiven, was den Ukraine-Krieg angeht, was den Russland-Ukraine-Krieg angeht. Wir haben auch nicht über Gaza gesprochen. Oder man muss ja mittlerweile sagen, den Nahostkrieg sprechen. Dazu sind wir nicht gekommen. Wer ein Interesse daran hat, kann sich, es sind noch 1,5 Stunden Zeit, jetzt auf den Weg machen. Um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Mitte haben wir einen gemeinsamen Vortrags- und Diskussionsabend. Ansonsten war das die heutige September-Sendung von Peace on Air bei Radio 4FM auf der 102,6 MHz. Was bedeutet eigentlich Frieden?
Und ist das Gegenteil davon immer Krieg?
Wir haben nicht auf alles eine Antwort, aber wir denken viel darüber nach.
In der Sendereihe Peace on Air, das Ulmer Friedensradio, greifen wir wichtige Themen dazu auf. Aus den Ulmer Friedenswochen und der Friedensbewegung.
Schaltet ein, dienstags um 17 Uhr bei Radio Free FM.
Sendung verpasst, Ulmer Friedenspodcast und mehr Infos bei www.friedensredaktion-ulm.de.
Peace on Air, das Ulmer Friedensradio bei Radio 4FM.